Gloster führte Julian in den Innenhof und auf einen der vielen Türme zu, die die innere Ringmauer des Tower säumten. Julian war über Henrys Ermordung tiefer erschüttert, als er für möglich gehalten hätte. Er hatte für diesen König nie etwas anderes als Verachtung, Scham, bestenfalls eine Art von Mitleid empfinden können, und er war meistens wütend auf ihn gewesen, weil Henry so ein miserabler Herrscher war und den Yorkisten dadurch in die Hände spielte. Aber er war der König gewesen, gesalbt, imstande göttlicher Gnade. Einen König zu ermorden war eine grauenvolle Sünde. Es war ein Vergehen gegen Gott selbst. Sie betraten den Turm und stiegen eine Wendeltreppe hinab. Unten erstreckte sich einer der für den Tower so typischen niedrigen Gänge, der von Fackeln in Wandhaltern erhellt war. Als sie sich dem Ende des Gangs näherten, war ein Stöhnen zu vernehmen, und Gloster lachte leise vor sich hin. »Hört ihr? Exeters Tochter entlockt den Männern, die bei ihr liegen, die merkwürdigsten Liebeslaute.« Julian erstarrte für einen Augenblick und fragte sich, welchen seiner Freunde oder der verbliebenen Lancastrianer sie auf die Streckbank gelegt hatten, um ihm abzupressen, was immer sie wissen wollten. Als er die Tür öffnete, hörte er das Stöhnen wieder, und dieses Mal erkannte er die Stimme. Er schauderte. Es war Roland. Nackt lag der junge Stallmeister auf dem Rücken. Seine Arme waren über dem Kopf ausgestreckt und ebenso wie seine Füße an die Balken am Kopf und Fußende der Streckbank gefesselt. Doch diese Balken waren nicht fest. Über einen ausgeklügelten Mechanismus, von dem Julian nur ein Zahnrad und eine Kurbel sehen konnte, ließen sie sich auseinander bewegen. Der Mann an der Kurbel war Thomas Devereaux. Mit konzentrierter Miene sah er auf den nackten Leib hinab, der bereits so angespannt wie eine Bogensehne wirkte, und drehte die Kurbel ein Stück weiter, so dass das Zahnrad in die nächste Raste rutschte. Roland bleckte die Zähne und keuchte. Sein Gesicht erschien Julian grau, gramgefurcht, alt. »Wie lange haben Sie ihn schon in der Mangel?« fuhr es Julian durch den Kopf. »Und wie sind Sie ausgerechnet auf ihn, den unpolitischsten aller Neville, gekommen?« Roland öffnete die Augen einen Spalt breit und entdeckte seinen Onkel.
»Was immer Sie tun, my lord, und egal, wie ich bettle, sagt Ihnen nichts«, brachte Roland hervor.
Es klang kurzatmig. Die Brust, wusste Julian, konnte sich nicht mehr richtig heben und senken. Er wusste auch, dass die Männer, die auf der Streckbank starben, in der Regel erstickten. Er bewunderte Rolands Schneid, verspürte zum ersten Mal so etwas wie väterlichen Stolz auf diesen Hitzkopf und erkannte in diesem, dem denkbar ungünstigsten Augenblick, dass er diesen Bengel genauso liebte wie einst dessen so perfekt gelungenen Bruder Alexander. »Ich nehme an, ihr erinnert euch an euren Schwager, Warringham«, sagte Gloster. »Sir Thomas hat Interesse bekundet, mein Steward in Warringham zu werden. Ich finde, das ist eine hervorragende Idee. So bleibt es quasi in der Familie, nicht wahr?« Julian sah zu Devereaux, der aus seiner Häme und Befriedigung keinen Hehl machte. Bei dem Gedanken, dass dieser Bauer über sein Land herrschen würde, wurde Julian flau vor Zorn.
»Glückwunsch, Devereaux. Für euch macht es sich bezahlt, dass ihr jahrelang die Drecksarbeit für die Yorkisten getan habt, so wie hier.«
Er wies auf Roland und wandte sich zu Gloster um. »Seid ihr sicher, dass ihr noch bei Verstand seid? Bindet ihn los. Dieser Mann ist ein Neville, ein Kronvasall. Was ihr hier tut, verstößt gegen jedes Recht.« Gloster hob gleichmütig die breiten Soldatenschultern. »Ansehen und Einfluss der Neville haben in letzter Zeit ein wenig gelitten, Sir. Ich glaube nicht, dass der König an der Klage dieses Mannes besonders interessiert wäre. Und natürlich liegt es allein in eurer Hand, ob und wann wir den armen Tropf erlösen. Also?« »Ich kann nicht glauben, dass ihr es auf meine Kinder abgesehen habt. Wenn ihr jeden ermorden wollt, der noch einen Tropfen Lancaster-Blut in sich trägt, werdet ihr verdammt viel zu tun haben.« »Ich könnte gleich mit euch und mit eurem Neffen hier anfangen. Und glaubt lieber nicht, das würde mir den Schlaf rauben.«
»Ich schätze, nichts könnte euch je den Schlaf rauben.«
»Eure Zunge sei so scharf wie euer Schwert, heißt es. Ich merke, es ist wahr. Was würdet ihr sagen, wenn sie euren Neffen heute einen Arm oder ein Bein kosten würde?«
Ohne auf seine Aufforderung zu warten, drehte Devereaux an der Kurbel und Roland schrie.
Es knackte abscheulich in seinen Gliedern. Julian brach der Schweiß aus. »Ich habe nicht das geringste Interesse an euch und eurer erbärmlichen Bastardlinie«, eröffnete Gloucester ihm. »Aber was ich gern von euch wüsste, ist, wo wir den jungen Henry Tudor finden, den ihr Lancastrianer so stur den Earl of Richmond nennt.« »Richmond? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo er ist. Aber wo immer er sein mag, ihr werdet ihn niemals bekommen, denn jeder Mann in Wales steht zwischen euch und ihm.« Gloucester schüttelte seufzend den Kopf. »Falsche Antwort«,